Willkommen zum Stadtlabor im Freien Radio, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 7. November 2024 beschäftigen wir uns mit dem Thema Die kleinen Riesen Nordhessen. Und unsere Gäste sind Katharina Griesel und Thomas Völker, die heute Abend hier bei uns zu Gast sind. Und unsere Gäste werden sich gleich kurz selber vorstellen.
Hallo, ich bin Katharina Griesel. Ich mache bei den kleinen Riesen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising. Fundraising bedeutet alles, was mit Spenden zu tun hat.
Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Völker. Ich bin Kinderarzt, Kinderonkologe. Das heißt, ich beschäftige mich mit Patienten, mit Kindern und Jugendlichen, die an einer Krebserkrankung leiden. Palliativmediziner und einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern bei den kleinen Riesen.
Okay, kleine Riesen. Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, wer sind die kleinen Riesen und was tun die kleinen Riesen, damit wir sozusagen eine Grundlage haben für unsere Hörerinnen und Hörer für dieses weitere Gespräch?
Die kleinen Riesen sind eine gemeinnützige GmbH und da werden wir auch gleich nochmal den Werdegang uns genauer angucken, wie wir zur GmbH gekommen sind. Wir sind gemeinnützig unterwegs und wir kümmern uns um schwerkranke und sterbende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und sind der Leistungsanbieter für die sogenannte SAPV für Kinder und Jugendliche. Die SAPV ist eine Sozialleistung und steht für spezialisierte ambulante Palliativversorgung.
Vielleicht noch mal ein bisschen, also es hört sich, also lebensverkürzt erkrankt, ne, hört sich alles sehr, sehr dramatisch an, ist es auch. Ne? Vielleicht können Sie es uns noch mal an dem ein oder anderen Beispiel klar machen, mit welchen Krankheitsbildern, mit welchen Sie da ja konkret zu tun haben, damit wir da noch mal eine Idee bekommen.
Wir haben es mit ganz mannigfaltigen, unterschiedlichen Krankheitsbildern bei Kindern und Jugendlichen zu tun. Wir haben ja hier in Kassel eine große Kinderklinik mit vielen Spezialabteilungen. Ich selber, das habe ich gerade schon gesagt, bin ja Kinderonkologe und bei allem Fortschritt in der Behandlung von schwerkranken Kindern ist es aber immer noch leider so, dass 20% der Patienten leider eben nicht geheilt werden. Das trifft sowohl für mein Fachgebiet zu, als auch für andere Fachgebiete. Aber die Frage ja war, was habt ihr, welche Patienten und welche Krankheiten sind das? Ein Großteil der Patienten sind neuropädiatrisch erkrankte Kinder und Jugendliche. Das heißt also Kinder mit Erkrankungen des Gehirns, der Nerven oder Stoffwechselerkrankungen. Dann haben wir auch immer einen Teil von onkologisch Erkrankten, die wir schon sehr lange kennen und die wir in der Klinik lange behandelt haben, wo eben leider aber ein Viertel der Patienten nicht mehr gesund wird. Dann gibt es noch schwer herzkranke Kinder oder Frühgeborenen, die einen schwierigen Start ins Leben haben und eben auch nicht absehbar alt werden. Das ist so unser Patientenkollektiv. Ganz unterschiedlich, mit ganz unterschiedlichen Sorgen und Nöten und unterschiedlichen Bedürfnissen, die wir in unserer täglichen Arbeit, und das ist wichtig, wir behandeln die ja zu Hause und betreuen die auch zu Hause, das steckt in dem Wort SAPV, also in der ambulanten Palliativversorgung mit drin.
Mhm, vielen Dank erstmal. Jetzt, ich will nochmal zurückkommen auf das Wort kleine Riesen. Vielleicht Frau Griesel als die Zuständige für das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Da steckt ja, wenn ich das jetzt so höre, neudeutsch würde man sagen, da steckt ein Stück weit Empowerment drin. Höre ich das richtig?
Gute Frage. Ich muss vielleicht dazu sagen, also kleine Riesen war einfach ein Begriff, der sich ja in Kassel ja auch schon etabliert hat, also dass die kleinen Riesen ja auch schon längere Zeit gibt. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie der Name zustande gekommen ist, aber es zeigt ja, dass die Kinder selber, die sind zwar klein, aber die Aufgaben, die sie im Leben zu bewältigen haben, die sind eben riesig. Und dementsprechend, ja, deshalb auch kleine Riesen, weil sie eben wirklich was ganz Besonderes leisten in ihrem jungen Leben.
Ja, also das heißt, wenn ich das jetzt als Unbedarfter sozusagen so sage, dann ist der Name ja gut gewählt. Also weil er sozusagen ein Stück weit Assoziationsräume lässt für das, was ist. Wenn Sie jetzt vielleicht nochmal schauen, was ist denn, also wir haben jetzt gehört, ja, das ist eine ambulante Betreuung, die da stattfindet für diese sehr, sehr herausfordernden Situationen, in der sich die Kinder und natürlich auch die Familie und alle das ganze Familiensystem sozusagen befindet. Wie würden Sie denn das Besondere an dieser Arbeit beschreiben? Weil die kleinen Riesen gibt es ja jetzt auch nicht überall. Die gibt es jetzt erstmal so hier in Nordhessen, ne?
Ja, das muss man noch mal ein bisschen einschränken. Also die Idee dieser Arbeit gibt es mittlerweile flächendeckend bundesweit. Die kleinen Riesen gibt es hier in Nordhessen als Alleinstellungsmerkmal, das ist auch richtig. Also es gibt seit 2007 eben den Rechtsanspruch auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das ist das, was der Gesetzgeber geschaffen hat im Sozialgesetzbuch. Und da gibt es ein paar Spielregeln, wie es immer so ist in Sozialleistungen. Das heißt, es muss eine sogenannte lebenslimitierende Erkrankung vorliegen. Die Krankheit muss absehbar zum Tode führen und die Patienten müssen an einer hohen Symptomlast leiden. Und aus dem Rahmen der Primärversorgung gibt es eigentlich keinen, der sich um diese Patienten kümmert. Das sind so die Grundvoraussetzungen, warum diese Sozialleistung dann greifen kann. Und in der Entwicklung gibt es in Hessen, und da ist Hessen relativ, ich muss ein bisschen ausholen an der Stelle, Hessen relativ vorbildlich im Vergleich zum Rest der Bundesrepublik, haben sich so seit dem Jahr 2007, 2009 ungefähr in jedem Landkreis hat sich ein sogenanntes SAPV-Team entwickelt und etabliert. Deren Aufgabe war es aber primär eben, erwachsene Patienten am Lebensende palliativmedizinisch zu betreuen und die Sicherstellung in der Häuslichkeit bis zum Versterben dieser Patienten zu garantieren. Und dann haben wir aus der Kinderklinik aber genau dieselben Notwendigkeiten gesehen und gesehen, dass wir auch diese Patienten haben, die nicht mehr gesund werden. Und wir hatten so, ich glaube, das war 2008, 2009, als ich aus England hier nach Kassel zurückkam, die Initialzündung mit Frau Nattrath. Wir hatten eine junge Patientin, die uns gesagt hat, ihr könnt mich doch sowieso nicht wieder gesund machen. Und aus dieser Motivationslage haben wir dann gesagt, Mensch, dann ist es doch vielleicht auch für die Kinder sehr wichtig, diese Form der SAPV umzusetzen. So sind wir losgelaufen. Es gab schon eine Initiative in Frankfurt, die ein bisschen weiter waren. Und dann hat es eben ein bisschen gedauert, bis man eben am Ende des Tages auch für Hessen drei Kinderpalliativteams hat etablieren können. Und wir sind jetzt in der wunderbaren Lage, flächendeckend Hessen mit dieser Struktur versorgen zu können. Und wir haben es gibt drei Standorte, Frankfurt, Gießen und wir hier oben im Regierungsbezirk Kassel halt als kleine Riesen. Und es gibt ähnliche Initiativen und ähnliche Aufbaugeschichten auch in anderen Bundesländern. Und wir haben jetzt mittlerweile bundesweit ungefähr 33 Kinderpalliativteams, wobei wir damit aber noch nicht flächendeckend alle Menschen erreichen. Also Brandenburg ist noch nicht versorgt, Teile von Sachsen-Anhalt, da gibt es noch Lücken. In Rheinland-Pfalz befinden sich die Kollegen eben auch im Moment noch im Aufbau. So.
Wenn wir, also Sie haben ja ganz viel jetzt auch von Teams gesprochen, ne? Also so diese, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal vermitteln, was das für Teams sind, was die mitbringen, was die für Qualifikationen mitbringen, weil die Herausforderungen, stelle ich mir vor, sehr, sehr große sind, eben auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite das konkrete Krankheitsbild, auf der anderen Seite Angehörige, Familien, Geschwister, Eltern, die mit so einer Diagnose zurechtkommen müssen. Also so, wie sind Sie da in dieser Arbeit aufgestellt?
Da komme ich dann nochmal auf das S in SAPV zu sprechen. Das steht ja für spezialisiert. Das heißt, wir sind ein multiprofessionelles Team. In der Patientenversorgung sind wir mittlerweile 12 Mitarbeiterinnen. Davon sind wir 4 Kinderärzte. und Kinderärztinnen. Ich habe zwei Kolleginnen und noch einen männlichen Kollege. Und wir sind alles im ärztlichen Bereich spezialisiert, ausgebildete Palliativmediziner. Palliativmedizin leitet sich ja von dem Wort palliare, dem lateinischen Wort palliare, ummanteln und schützen ab. Das ist so unser Handlungsauftrag, eben den betroffenen Patienten Lebensqualität zu verschaffen und Schmerzen zu lindern. Neben unserer ärztlichen Aufgabe, hatte ich, glaube ich, gerade gesagt, wir sind ein multiprofessionelles Team und es ist eben auch ganz wichtig, dass wir aus verschiedenen beruflichen Perspektiven auf die Erkrankung und auf die Erkrankung des Kindes und auch auf das Familiensetting gucken. Gibt es fünf Kinderkrankenschwestern, die alle ausgebildet sind in Palliative Care. Und wir haben eine mobile Sozialarbeiterin, die eine ganz wesentliche Rolle in der Versorgungsstruktur spielt. Und wir haben mittlerweile auch wieder einen Psychologe, der mit den Eltern quasi eine Art von Coaching, Begleitung und eben auch eine Verarbeitungsstrategie für das schwierige Schicksal der Familien anbietet.
Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, also ich sag mal, ich habe jetzt so gerade die Fantasie, das ist ein anderer Bereich, aber auch mobile Altenpflege. Also da fahren Leute rum, sie gehen ja in die Familien rein, in Nordhessen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie sieht denn so ein Tag aus jetzt beispielsweise von dem Team? Kann man das so sagen?
Ja, kann man ganz genau gut so sagen. Also die Tage werden geplant, in der Regel immer freitags. Und freitags machen wir zusammen oder macht unsere Pflegekraft die ganze Koordination für die Patientenversorgung vornimmt, macht einen Wochenplan. Dieser Wochenplan wird meistens immer schon am Mittwoch, stellt er sich wieder auf den Kopf, weil manche Bedürfnisse eben vordergründiger sind, als wir sie in der Woche geplant haben. Aber in der Regel ist es so, dass wir mindestens einmal die Woche bei den betroffenen Familien einen Hausbesuch machen. Und wir machen mit dem Team, wo immer zwei Menschen unterschiedlichen Berufes, also Kinderarzt, Kinderkrankenschwester oder Kinderkrankenschwester und die Sozialarbeiterin, das mischt sich an der Stelle immer so ein bisschen, eben immer zu zweit Hausbesuche fahren. Und wir sind in ganz Nordhessen und da müssen wir noch das ein bisschen erweitern, weil wir im gesamten Regierungsbezirk Kassel unterwegs sind, fahren wir eben auch bis nach Fulda und da in die an die Grenze zur Bayerischen Rhön, machen wir eben diese Hausbesuche. So ein Hausbesuch dauert in der Regel eine Stunde, wo wir auf die Symptomlast des Kindes gucken. Das heißt, wir gucken, hat der Schmerzen, hat der mehr Krampfanfälle, hat der vielleicht vermehrte Übelkeit, was können wir da medizinisch, pharmakologisch an dieser Stelle verbessern. Aber wir blicken bei diesen Hausbesuchen auch immer auf das gesamte Setting und stellen erstmal die Frage, was braucht ihr jetzt in dieser Woche? Was belastet euch? Und was können wir mit unserer Arbeit irgendwie abpuffern? Wo können wir euch eine Hilfestellung sein? So, das machen wir ungefähr 20 Mal die Woche bei unterschiedlichen Familien. Manche Hausbesuche dauern aber auch deutlich länger als so eine Stunde. Und bei manchen Familien müssen wir auch dreimal am Tag da wieder hinfahren, weil die Probleme so groß sind, weil die Situationen so schwierig sind, dass die Familien das vielleicht nicht alleine aushalten. Die Idee der Arbeit ist so eine antizipatorische Arbeit. Das heißt, wir besprechen im Vorfeld mit den betroffenen Familien, was kann denn passieren? Welche Notfälle können denn eintreten? Und da tritt dann wieder das, was Sie eben schon erwähnt haben, dieses Empowerment auf. Das heißt also Stärkung pflegender Angehörigen. Das heißt, wir besprechen im Vorfeld, wenn dein Kind mehr Schmerzen hat, dann kannst du 2 bis 4 Tropfen Morphin mehr geben, ohne dass da was Schlimmes passiert. Oder wenn dein Kind krampft, dann kannst du was von dem krampfmindernden Medikament geben und so weiter. Die Idee dahinter ist einfach, Eltern dahingehend zu stärken, dass die auch für Notfälle gut gerüstet sind und diese Notfälle am besten auch alleine handeln können. Das soll nicht uns aus der Verantwortung ziehen, aber in der Struktur, die ich eben versucht habe zu erklären, können Sie sich ja vorstellen, dass wir gar nicht, ich sag's mal, im Notfall notärztlich unterwegs sein können. Denn wenn ein Kind in der Rhön krampft, bis wir dann wirklich vor Ort sind, sind ja mal gut 2 Stunden vergangen. Und das ist auch nicht unser Handlungsauftrag. Unser Handlungsauftrag ist, leidvolle Situationen bei den Familien zu lindern. Und das können wir ganz viel antizipatorisch machen. Da können wir Eltern stärken, dass die ihre Kinder zu Hause quasi selbstständig behandeln. Und dann, wenn die nicht weiterkommen, können die uns ja immer anrufen. Wir können 365 Tage, 24 Stunden am Tag sind wir erreichbar. Und um denen noch mehr Sicherheit zu geben, haben wir jetzt neu eben auch eine Telemedizin-App mit dem Land entwickelt oder dank des Landes. Das Land Hessen hat uns da eine große Hilfestellung finanzieller Natur gegeben. Und wir können uns für diese Notfälle einfach sehr viel besser zu Hause auf deren Rechner aufschalten und können quasi vom Laptop aus gemeinsam das Kind angucken und können Hilfestellung leisten.
Mhm. Wenn, da sind ja jetzt in erster Linie, wird das die Eltern betreffen, ne? Also so dieses, die in die Lage zu versetzen, gut, besser mit solchen Situationen umzugehen. Wie ist das? Man hört ja auch immer wieder, dass es sehr, sehr besondere Situationen in solchen Familien gibt, was die Geschwister angeht, ja. Und weil ja dann die Krankheit eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit fordert. Also das sind so Dinge, die mir, sage ich mal, in Gesprächen begegnet sind. Und kommt da die Sozialarbeiterin ins Spiel, wenn solche Sachen, sage ich mal, auch feststellbar sind, dass man so das Gefühl hat oder dass möglicherweise Geschwister das Gefühl haben, dass sie gar nicht so zum Zuge kommen, weil die Eltern so belastet sind, weil die Eltern so unter Strom stehen wegen einer Situation, die jetzt natürlich auch eine wirklich schwierige und herausfordernde Situation ist. Wie verhält sich das?
Das ist gar nicht unbedingt in der Rolle der Sozialarbeiterin verhaftet. Die Sozialarbeiterin hat eigentlich einen anderen Handlungsauftrag. Ich will das gleich beantworten, aber wo wir bei unserer Sozialarbeiterin sind, muss ich das an der Stelle nochmal kurz ausführen. Das Wunderbare an der Sozialarbeiterin ist, dass sie genauso mobil ist wie der Rest unseres Teams auch und sich zu Hause um diese ganze Fragestellung der Hilfsmittelversorgung, der Eingruppierung und Pflegestufen und auch, und das ist für die Eltern auch wichtig, sich um finanzielle Zuwendungen kümmern kann. Das heißt also, wenn ich mit einem schwerkranken Kind zu Hause bin, dann habe ich ja auch gewisse Anrechte auf verbriefte Sozialleistungen. Und das ist zum einen so, dass Eltern das nicht immer wissen. Und wenn sie denn dann mit ihrem schwerkranken Kind eine Beratungsstruktur aufsuchen wollen würden, können Sie sich vorstellen, wie schwierig das ist, mit dem betroffenen Kind vielleicht zum Sozialamt nach Korbach zu fahren. Das ist eigentlich nicht möglich. Und von daher ist das der Auftrag der Sozialarbeiterin. Was Sie aber gerade angesprochen haben, so dieser Blick auf die Geschwisterkinder, die manchmal in diesen Familien so hinten runterfallen, ich sage es jetzt so salopp, weil die einfach funktionieren müssen, das ist so eine Gesamtteamaufgabe und das ist so ein bisschen auch in unserem Selbstverständnis mit drin, dass wir Eltern dann auch damit konfrontieren, wie läuft denn der Rest der Familie und wo können wir denn vielleicht noch Hilfestellungen geben. Und eine wichtige Aufgabe, und das da hört dann unser palliativmedizinischer Handlungsauftrag auf, ist eben diese Geschwisterarbeit, die von den ambulanten Kinderhospizdiensten oder ähnlichen Strukturen, für die krebskranken Kinder ist es der Elternverein hier, krebskranke Kinder in Kassel, die eben dann für Geschwisterkinder eine ordentliche, sagen wir mal, ehrenamtliche Hospizarbeit leisten. Und Hospiz und Palliativarbeit sind 2 Seiten einer Medaille und ohne einander würde es gar nicht funktionieren. Und wir machen dann quasi Netzwerkarbeit und sagen, überlegt doch mal, ob ihr nicht auch von einem Ehrenamtlichen aus dem Kinderhospizdienst profitieren würdet, damit ihr was mit dem Geschwisterkind machen könnt, damit es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt. Also wir gucken dahin und vermitteln weitere Dienste.
Mhm. Jetzt, Frau Griesel, Sie sind ja quasi die Öffentlichkeitsarbeiterin sozusagen für die kleinen Riesen. Sie haben sich so angekündigt, aber Sie stecken natürlich auch in allen anderen Dingen tief drinne. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal die Frage, wie organisiert sich sowas alles? Also wir haben ja jetzt ganz konkret gehört, was das für eine Arbeit ist, ne, was dahinter steckt, aber all das braucht ja wir sind ja in Deutschland und auch über, darüber hinaus, wir brauchen irgendeine Struktur, in der das einen organisatorischen Rahmen, in dem so eine Arbeit irgendwie stattfinden kann. Diese Arbeit, gut, wir haben das jetzt gehört, dass es eben auch eine gesetzliche Grundlage für die Finanzierung gibt. Aber vielleicht können Sie da nochmal sozusagen diesen Rahmen erläutern, wie sich das da darstellt für die kleinen Riesen, die ja, das haben wir ganz am Anfang gehört, eine gemeinnützige GmbH sind. Also das ist ja eben Teil dieser Organisationsstruktur.
Genau, also zu dem Team selber, was Herr Völker eben gesagt hat, einmal gibt es eben dieses Kinderpalliativteam mit den Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeiterinnen und psychologischen Betreuer. Dazu gehören dann eben aber auch noch, und das ist eben auch in Deutschland so, dass im Gesundheitswesen eben viel Bürokratie ist. Und auch die muss geleistet werden. Und da gibt es im Hintergrund eben auch noch zwei Verwaltungskräfte. Einmal noch der Herr Wimmel, der ist auch geschäftsführender Gesellschafter und unser Finanzer. Der hat die Zahlen sehr gut im Blick und guckt eben, wie das alles funktioniert und auch die Abrechnung und was da eben alles drumherum dazugehört. Und die Assistentin natürlich, die eben den geschäftsführenden Vorstand eben unterstützt und auch ganz viel Arbeit macht. Und dann komme ich noch ins Spiel, weil man muss natürlich auch darüber sprechen, was wir machen. Und wir sind auf Spenden angewiesen, also diese SAPV-Leistung, das ist, hatte Herr Völker eben schon gesagt, ist ja von der gesetzlichen Krankenversicherung ein Beitrag, den wir sozusagen dann auch bekommen, eine Summe Geld. Und dann gibt es eben noch die Spenden, die eben zusätzlich unsere Arbeit erleichtern, weil nicht alles eben über die Krankenkassen abgerechnet werden kann.
Wichtig ist, genau, das ist, schön, Katharina, wie du das erklärt hast, wichtig ist an der Stelle nochmal zu sagen, dass die sogenannte SAPV nur die Gehälter von uns Ärzten und Kinderkrankenschwestern refinanziert. Und das, was die soziale Arbeit und der psychologische Berater im Hintergrund leisten, das wird eben nicht refinanziert und das sind Stellenanteile, für die wir immer noch Spendengelder brauchen. Das ändert sich jetzt ansatzweise mit dem sogenannten Bundesrahmenvertrag für die SAPV. Das ist durchaus ein ganz komplexes Verfahren, was auf der Bundesebene stattgefunden hat, wo nochmal für die gesamten SAPV-Teams in Deutschland quasi der Rechtsrahmen und der Inhaltsrahmen neu geschaffen worden sind. Bisher ist es aber immer so gewesen, dass wir eben soziale Arbeit und den Psychologen nicht refinanziert bekommen haben. Das machen wir aus Spenden und dann machen wir ja bei den Patienten auch noch so ein bisschen mehr als nur die reine palliativmedizinisch, palliativpflegerische Arbeit. Wir machen manchmal eine Form von individuellen Geschenken, die nicht von der Kasse bezahlt werden können. Und das fängt manchmal an bei einem ganz banalen Lagerungskissen bis hin zu Ausflügen, die den Patienten oder den Familien in der verbleibenden Lebenszeit ihres Kindes eben wichtig sind, dass wir sie animieren und dahingehend stärken und sagen, wenn ihr das unbedingt wollt, wir gehen den Weg mit euch, dann fahrt ihr nochmal an die See und wir bezahlen euch auch diesen Aufenthalt.
Also das heißt, das sind dann die Dinge, Fundraising war ja vorhin so ein Thema, die darüber hinaus sozusagen eingeworben werden müssen, wo man sicherlich Stiftungen und sonstige Mittelgeber hat. Aber vielleicht wäre es nochmal für uns ganz gut zu hören, wie vermitteln Sie diese Arbeit der kleinen Riesen, ja, damit genau das passiert? Also damit ich mich motiviert fühle, vielleicht zu sagen, ich verschenke zu Weihnachten eine Spende statt irgendein sinnloses Geschenk, sage ich mal, für jemanden, der sowieso schon alles hat. Also was sind denn da so die wesentlichen und zentralen Aufgaben, dieses Thema halt auch nach draußen zu bringen, weil ich weiß es halt aus der Arbeit mit Hospizarbeit beziehungsweise halt auch Palliativarbeit. Wir haben im Stadtzeit Kassel Magazin einmal im Jahr ein Thema, wir nennen es Abschied nehmen, wo wir uns um Trauer, Tod, Sterben auseinandersetzen mit diesen schwierigen Themen und wir wissen halt auch, dass wir alle dran sind, Aber wir schieben das natürlich alle weg. Also das heißt, diese ganzen Tabuthemen, ne? Also wo man vielleicht eben auch bei diesem Thema nicht so leicht dran will, weil es einem ja auch sehr, sehr verdeutlicht, wie nah es möglicherweise ist, dass es auch einen selber betreffen könnte. Das macht ja was mit uns möglicherweise, ne? Und wir, also Frau Griesel, vielleicht können Sie uns das einfach mal so erläutern, wie Sie das schaffen, diese Arbeit dann eben auch nach draußen zu bringen.
Genau, also Sie haben eben die Nähe angesprochen und es könnte mich ja auch betreffen. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, den ich oft höre, wenn Leute sich entscheiden, sie wollen gerne spenden. Weil es geht ja darum, viele haben selber Familie, selber Kinder, Enkelkinder, die entweder schon groß sind oder noch klein sind. Und meistens ist es so, dass den Leuten bewusst wird, wie dankbar sie sind, dass bei ihnen alles so gut verlaufen ist. Jeder hat natürlich seine kleinen Krankheiten, Familientragödien, das gehört aber zum Leben dazu. Aber wenn sie dann, also wenn ich dann erzähle, welche Kinder wir betreuen und was diesen Kindern eben schon für ein Schicksal einfach, also was die schon haben, ist es nicht selten, dass ein Erwachsener mal neben mir sitzt und anfängt zu weinen. Und nicht, weil ich das möchte oder weil ich das so dramatisch darstelle. Das ist nicht das ist auch nicht das, was ich machen möchte, sondern es sind die realen Geschichten und es ist kein Fake, es ist kein Übertriebenes, sondern es ist wirklich das, was meine Kolleginnen und Kollegen tagtäglich erleben. Und das versuche ich natürlich unseren Spenderinnen und Spendern zu erklären, wie unsere Aufgabe, also genau das, was Herr Völker vorhin eben erzählt hat, wie unser Alltag strukturiert ist, was wir machen. Und genau das mache ich gerne bei Spendenübergaben. Also wir haben vielfältige Spenderinnen und Spendern, also es sind einmal Unternehmen, die sagen, sie wollen gerne was Gutes tun, die laden wir auch gerne ein und sprechen dann auch über unsere Arbeit. Es sind viele private Spender, die sagen, ich habe eigentlich alles, mir geht es gut, ich möchte gerne auch meinen Beitrag leisten, dann spenden die auch und kommen vorbei und wir reden darüber. Also es ist nicht so, dass es bei uns nur um das Geld geht, also was einbezahlt wird, sondern jeder, der möchte, der meldet sich bei uns. Wir machen auch gerne eine Spendenübergabe, was natürlich besonders toll ist, wenn Kinderaktionen sind. Zum Beispiel, wenn eine Kita Waffeln gebacken hat und dann ein bisschen Geld eingesammelt haben und dann sagen, ja, wir wollen jetzt für uns gerne noch ein Spielzeug anschaffen und den Rest, den wollen wir euch gerne spenden. Und dann ist es natürlich schon auch eine Herausforderung, auch den Kindern zu erklären, für was sie das spenden. Genau, und das machen wir auch. Wir haben auch öfters Grundschulkinder und Grundschulen, die auch zum Beispiel einen Spendenlauf gemacht haben oder auch weiterführende Schulen, die einen Spendenlauf gemacht haben und sagen, ja, gerne die Summe X, die möchten wir euch für eure Arbeit spenden. Und dann ist es natürlich, also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Kinder für Kinder spenden, weil das ist einfach, das berührt mich auch. Also das geht mir auch ans Herz. Das ist nicht alltäglich.
Und ist es denn so, dass die Arbeit, ich muss ja jetzt erstmal auch wissen, dass es sie gibt. Ne? Also klar, wenn man jetzt sich ein bisschen umtut, dann kann man das wissen. Das ist jetzt ja kein Geheimnis. Und klar, wenn wir die kleinen Riesen machen, Öffentlichkeitsarbeit. Trotzdem müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, im Grunde genommen stehen die kleinen Riesen in einem Wettbewerb mit ganz, ganz vielen anderen sozialen Einrichtungen und sonstigen Einrichtungen, die genau auch eine Notwendigkeit haben, weil die Zuwendungen, die man bekommt, also jetzt oder was man von staatlich abrechnen kann und so weiter, weil das im Grunde genommen nicht reicht oder ausreichend ist, um die Arbeit auch mit dem Anspruch zu erfüllen. Wir haben ja auch von Ihnen sehr, sehr deutlich gehört, dass es da ja auch einen Anspruch und ein Leitbild gibt, ne, nach dem Sie agieren. Und man steht eben in diesem Wettbewerb mit vielen anderen und man muss sich da halt auch irgendwo sozusagen sichtbar machen, ne? Und wie sieht denn das im Alltag aus jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit der kleinen Riesen? Also was tun Sie da? Das ist ja ganz oftmals so, dass diese Arbeit total unsichtbar ist, ne? Also so, weil man im Hintergrund sehr, sehr viele Fäden spinnt, sehr viele Netzwerke knüpft, so stelle ich mir das vor. Vielleicht können Sie es aus Ihrer Perspektive nochmal erläutern.
Ja, also konkret, wir haben eine Website, wo wir natürlich Geschichten erzählen und wo man sich informieren kann. Wir haben Social-Media-Auftritts, also wir haben eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite, wo wir jetzt in diesem Jahr zum Beispiel unsere Geschichte, weil wir ja 10 Jahre alt geworden sind, nochmal Revue passieren lassen haben. Also das heißt, wir haben aus den verschiedenen Jahren und Monate unsere Meilensteine rausgepickt und die natürlich öffentlichkeitswirksam ein bisschen aufgearbeitet. Allein schon, um den Leuten zu zeigen, 10 Jahre ist eben auch, also natürlich für ein Unternehmen noch nicht eine lange Zeit, aber für sowas, seitdem es diesen gesetzlichen Anspruch gibt, ist es schon eine lange Zeit, dass wir uns eben auch so gut da gehalten haben und natürlich auch Visionen hatten, um es ein bisschen größer zu machen.
Ja, und genau. Wir haben das Glück gehabt, dass wir als durchaus ja kleine, fragile Initiative, das heißt, wir sind ja wirklich kein großes Unternehmen und wir sind eine Ausgründung aus der Gesundheit Nordhessen Holding AG und sind da ja selbstständig, dass wir zum Beispiel auch die ganze Corona-Krise gut überlebt haben. Das ist auch nicht so was ganz Selbstverständliches. Ich wollte zu dem, was Katharina gesagt hat, noch anwenden. Wir wollen auch ganz bewusst mit manchen Patientengeschichten an die Öffentlichkeit gehen. Das steht auch so in unserer Satzung, dass wir explizit für diese Arbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen. Und für manche Familien ist das ganz wichtig. Gucken Sie sich das mal auf unserer Webseite an. Da sind 4, 5, 6 Patientengeschichten, wo Eltern uns in der Retrospektive nochmal das Erlebte mit ihrem Kind bis zum Versterben berichtet haben. Wir haben das aufgeschrieben. Und manche Eltern sind an der Stelle auch so mutig, dass sie damit mit uns in die Presse gehen. Also wir haben eine Familie in Fulda, die 2 Kinder verloren haben, die mit uns jetzt in mehreren Presseartikeln oder auch bei Öffentlichkeitsveranstaltungen in einem geschützten Rahmen natürlich, aber eben ihre Familiengeschichte in die Öffentlichkeit tragen. Und für die ist es was ganz Wichtiges, weil es dann nämlich vielleicht auch so eine Sinnhaftigkeit hat. Also die Kinder leben ja in diesen Geschichten weiter. Und für uns ist das ganz wichtig, weil wir natürlich, also geht uns nicht nur um primär Geld einzusammeln, sondern es geht uns ganz wichtig darum, andere Eltern über diese Arbeit zu erreichen und dieses Thema in der Öffentlichkeit zu setzen. Zu sagen, kommt, guckt doch mal dahin, bei allem, wie gut es euch geht. Es gibt aber Familien, die haben ein schwer krankes Kind und die sind irgendwie gesellschaftlich abgehangen. Und die trefft ihr auch gar nicht, weil die gar nicht irgendwie in der Öffentlichkeit auftreten können oder weil denen das so schwer fällt. Und das ist ganz klar auch einer unserer Handlungsaufträge, so ein bisschen das in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es eben schwerkranke Kinder gibt.
Und dann haben wir noch Veranstaltungsformate, wo wir natürlich auch unser Thema setzen und dadurch natürlich auch nochmal Menschen erreichen. Also es geht eben ganz viel um Menschen zu erreichen und wie erreichen wir noch Menschen, das war ja auch eine Frage. Ich habe jetzt viel mit den Spenderinnen und Spendern zu tun, aber für mich das Wichtigste, wenn die rausgehen, dass sie das Gefühl haben, dass sie alles richtig gemacht haben und wir merken, dass es jetzt ein, also ich sag mal, wenn jemand gespendet hat, erzählt er das weiter und erzählt es weiter. Also das heißt, für uns sind die Spender auch Multiplikatoren und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn andere Leute gut über einen sprechen.
Ja, tu Gutes und rede darüber, das ist die eine Seite, aber das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt, den Sie noch eingebracht haben. Sie haben eben davon gesprochen, dass es auch ein Anliegen ist, eine Vision vielleicht ein bisschen größer zu machen, ein bisschen größer zu denken. Ja, und also Stichwort Öffentlichkeitsarbeit, wir sind ja auch letztendlich so ein Stück weit zusammengekommen, weil im Stadtzeit Kassel Magazin, für das ich verantwortlich bin, wird es demnächst eine Geschichte geben und die ist, die trägt den Titel Kleine Riesen, große Pläne. Vielleicht können Sie dazu unseren Hörerinnen und Hörern nochmal was erzählen, weil es ist ein sehr, sehr außergewöhnliches Projekt, was Sie da vorhaben und auch bislang, so wie ich es jetzt gelesen habe, auch bundesweit eine einmalige Geschichte.
Ja, da muss ich an der Stelle nochmal wieder ein bisschen ausholen. Und das liegt aber einfach auch an der sehr komplexen und nicht immer ganz einfachen Versorgungsstruktur der SAPV. Wie überall gibt es Spielregeln und es gibt eben auch Spielregeln, wann die SAPV für Kinder und Jugendliche greifen kann und greifen darf. Da ringen wir immer mal ein bisschen wieder mit den Krankenkassen und dem MD, mit dem medizinischen Dienst, der ja da so eine Aufsichtsfunktion hat. Und wir sehen eine große Not bei Familien mit schwerkranken Kindern, weil die keine Pflegeanleitung mehr erfahren. Also früher gab es auf jedem Dorf irgendwie über die Kirche organisiert. Ich erinnere mich als Kind, der hier in Nordhessen aufgewachsen bin, dass es da eine Gemeindeschwester gab, die das zum Teil mit abgedeckt hat. Es gab flächendeckend funktionierende Kinderkrankenpflege, die sich um Familien mit schwerkranken Kindern gekümmert hat. Das ist eine Struktur, die wir nicht mehr haben, die bundesweit wegbricht. Das hat was mit Fachkräftemangel zu tun. Das hat aber auch was mit Generalisierung von Pflege zu tun. Das hat ganz mannigfaltige Gründe. Und schwerkranke Kinder werden aus deutschen Kinderkliniken entlassen und Familien stehen dann mit dem Schicksal ihres kranken Kindes alleine da. Der niedergelassene Doktor kann das nicht immer alles abfangen und es fehlt da viel an Pflegeanleitung. Und das ist genau die Idee, die wir jetzt mit dem großen Ziel eines Neubaus hier am Standort Kassel verfolgen. Wir bauen das kleine Riesenhaus. Wir kriegen diese Woche die Baugenehmigung von der Baubehörde. Und dann soll es auch möglichst zügig mit den Ausschreibungen losgehen. Die Idee hinter dem kleinen Riesenhaus ist, dass wir quasi das umdrehen. Die Familien, die wir draußen in der engen Indikationsstellung mit der SAPV noch nicht erreichen, weil deren Kinder vielleicht nicht krank genug sind, die sollen aber trotzdem eine Hilfe erfahren. Und die können im kleinen Riesenhaus aufgenommen werden. Das können Sie sich vorstellen wie so eine ambulante Wohnform. Wir schaffen 8 Familienapartments, wo Familien auf Zeit mit ihrem kranken Kind bei uns wohnen und von den Pflegenden vor Ort das lernen, was sie für zu Hause brauchen, damit sie sicher und gut zu Hause zurechtkommen. Das ist die Idee. Damit setzen wir auch neu einen Rechtsanspruch um. Es gibt einen Rechtsanspruch für pflegende Angehörige, angeleitet zu werden. Das zahlen die Pflegekassen und dazu bauen wir eben jetzt das kleine Riesenhaus.
Machen wir doch mal so eine kleine Reise. Wir können es noch nicht sehen, das kleine Riesenhaus. Es ist in Planung, es gibt Visualisierung. Aber was findet denn in diesem Haus statt? Also wenn wir jetzt mal so einen imaginären Spaziergang machen durch dieses Haus, wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
Also es gibt am Standort des Klinikum Kassels entsteht da ein Neubau, ein zweistöckiger, nachhaltiger Holzneubau, wo unten ebenerdig, barrierefrei 8 Familienapartments entstehen. Dazu entsteht eine Gemeinschaftsküche, ein Aufenthaltsraum und verschiedene Schulungsräume. Und es geht darum, dass dieses Haus dann ein Ort wird, wo Familien oder mindestens ein Elternteil mit einem kranken Kind aufgenommen wird und wo die Pflegenden vor Ort erstmal hingucken und fragen, was brauchst du denn? Was hast du vielleicht nicht verstanden von der Erkrankung deines Kindes? Oder was hast du für technische, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, technische Hilfsmittel wie zentralvenöse Zugänge oder eine Beatmungskanüle oder was auch immer. Wir sind da ja auf der einen Seite in der Kindermedizin sehr weit entwickelt und das ist auch ein Segen, weil diese Kinder ja länger leben denn je und die brauchen aber eine gute Pflege und diese Pflege, das habe ich eben schon gesagt, diese Pflegedienste gibt es ambulant nicht und darum müssen Eltern das leisten. Das kann man jetzt auf politischer Ebene sehr kontrovers diskutieren und sagen, ach, dann haben wir entziehen uns als Gesellschaft dieser Verantwortung schieben das auf dem Rücken der Eltern ab. Auf pragmatischer Ebene diskutieren wir das aber hier. Dann biete ich doch ein Zentrum für Pflegeanleitung und mache Empowerment bei diesen betroffenen Eltern und stärke denen so weit den Rücken, dass die mit mir 5-mal diese Beatmungskanüle gewechselt haben, bis die sicher sind und sagen, und jetzt kann ich's. oder wir üben so ganz alltägliche Szenarien, wie gehe ich mit meinem schwer kranken, beatmeten Kind mit Sauerstoff, mit Monitor und all diesen Dingen, die mein Kind zum Überleben braucht, bei Edeka zum Einkaufen. Das sind ja so Alltäglichkeiten, die wir als gesunde Familien irgendwie alle wuppen. Manchmal sind wir alle genervt, dass wir abends um 8 feststellen, oh, die Milch ist alle, ich muss nochmal los. Aber stellen Sie sich das vor, Sie haben ein schwer krankes Kind zu Hause. Einer Ihrer Eltern oder einer der Partner muss irgendwie für den Lebensunterhalt sorgen. Sie haben Geschwisterkinder und Sie wollen abends noch eine Tüte Milch haben. Das ist dann echt eine Herausforderung für diese Familien, wenn sie ihr krankes Kind mitnehmen sollen oder müssen. So, und genau das wollen wir, da wollen wir das Leben dieser Familien ein bisschen besser machen und wollen denen eben Pflegeanleitung anbieten und mit denen quasi ein Trainingszentrum etablieren oder für diese Familien ein Trainingszentrum etablieren, damit die zu Hause besser zurechtkommen.
Und als Ergänzung vielleicht noch, es ist ja auch wichtig, dass die, man könnte jetzt sagen, warum braucht man jetzt ein Haus unbedingt? Also weil Schulungen kann man ja auch in Schulungsräumen anbieten. Also es geht wirklich darum, dass diese Schulungen ja mit dem Kind erfolgen. Das heißt, man könnte ja gar nicht irgendwo zu einem Anbieter hingehen, wenn man sein Kind nicht mitnehmen könnte. Beziehungsweise wenn man das Kind mitnimmt, ist es auch eine hohe Hürde. Und wenn man dann aber in diesem Familienapartments ist, ist es eben nur ein Stockwerk höher und man kann es eben direkt mit seinem Kind eben üben. Und ganz wichtig, es geht darum, wie gesagt, den Alltag zu simulieren. Also auch vormittags, nachmittags, abends.
Ganz,
ja, und genau. Nicht nur diese Schulung allein, sondern komplett Alltag simulieren. Auch nachts. Was passiert nachts?
Was passiert nachts? Ganz spannende Frage. Was bedeutet das, wenn ich diesen Überwachungsmonitor habe? Und was bedeutet das, wenn der vielleicht eine Sauerstoffsättigung von 88 misst? Da sind wir als Menschen, die im Krankenhaus sozialisiert sind, unsere Pflegenden und wir auch als Ärzte sind wir Profis. Sagen wir, gucken wir mal, machen wir die Sättigung neu oder das Kind braucht vielleicht mehr Sauerstoff. Aber all das muss ja eine Mutter alleine zu Hause einschätzen können und das fällt denen extrem schwer. Und was macht so eine arme Familie, wenn die irgendwie nachts ein Problem hat? Die rufen in der Regel den Rettungsdienst oder den Notarzt. Der arme Notarzt kann diese Situation zu Hause auch nicht stabilisieren und die werden ins Krankenhaus gebracht. Und das ist dann für den Anspruch, den die Familie vielleicht haben und für die Notfallsituation, aber gar nicht der richtige Ort, diese Kinder immer wieder ins Krankenhaus zu bringen. Und da wollen wir Eltern beziehungsweise betroffenen Familien eine Hilfestellung geben und sagen, wir üben diese Notfallsituationen mit euch, wir üben so lange Dinge, dass du sicher sagen kannst, das schaffe ich jetzt. Und für eventuelle Notfälle, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, haben wir ja Telemedizin etabliert. Das heißt, wir wollen ganz gerne das kleine Riesenhaus auch in die Familie mit einer Art Nabelschnur versehen. Das heißt, die können auch, und wir haben ja dann im kleinen Riesenhaus auch 24 Stunden rund um die Uhr immer eine Pflegekraft erreichbar, können die sich über die App dann auch wieder bei uns melden und können sagen, guck doch mal eben mit drauf, ich bin mir unsicher.
Und ich meine, es gibt ja noch einen Aspekt, Sie haben das ja gesagt, also es gibt 8 Familien-Apartments, es gibt eine gemeinschaftliche Küche, wo man sich versorgen kann, wo man sich vielleicht auch mit anderen austauschen kann, die in ähnlichen Situationen sind. Das kann ja durchaus auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn dann so eine Diagnose kommt, ne, weil die kommt ja mehr oder weniger aus dem Off, sage ich mal, wenn man dann im Krankenhaus ist und dann steht man erstmal da und muss das alles bewältigen. Und ein anderer Aspekt, der mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist, ist natürlich auch diese Fragestellung, also wenn wir uns jetzt ein normales Krankenhaus vorstellen, das ist jetzt auch nur bedingt geeignet, ne, sage ich mal, einfach von den räumlichen Gegebenheiten, behaupte ich jetzt mal, oder atmosphärisch geeignet, das zu leisten, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist ganz klar so. Also wenn ich mir heute Handlungsaufträge von Krankenhäusern angucke und wir reden ja jetzt mit dem, was wahrscheinlich da passiert, nochmal auch von der Konzentration von Krankenhäusern, was glaube ich, das ist jetzt meine persönliche ärztliche Meinung, inhaltlich sehr richtig ist, ja, weil wir ja so hoch spezialisiert sind. Ich hatte es anfangs schon gesagt, ich bin ja gelernter Kinderonkologe und sehe, welche Spezifikationen wir da jeden Tag in unserer täglichen Arbeit haben müssen. Und da ist wenig Platz in diesem Krankenhaussystem für eben genau das, was Sie eben gesagt haben, diese Pflegeanleitung, dieses Caren, dieses Aufheben, dieses sich kümmern. Und das wollen wir an der Stelle besser machen. Das ist also so ein Überleitungshaus, ja. Und stellen Sie sich's vor, ich sag's immer wie so eine luxuriöse Jugendherberge, also ein Holzbau, mit einer ordentlichen Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt, wo man eben auch für eine längere Zeit sich aufhalten kann. Also wir haben ein Konzept mit der AOK Hessen entwickelt, sonst hätten wir das große Projekt auch gar nicht angefangen. Das heißt also, diese Pflegeanleitungskurse werden refinanziert. Hat es kurz schon gesagt, es gibt da auch einen sozialen, also einen Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch, und den haben wir vertraglich mit der AOK Hessen relativ früh umgesetzt. Da bin ich auch ganz dankbar, und die AOK Hessen war da sehr offen zu sagen, das ist was Neues, das ist was Innovatives, da wollen wir mit euch als Partner das vertraglich schon mal festhalten. So, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Haus eine gute Atmosphäre gibt, um da Eltern die Möglichkeit zu geben, das in einer vernünftigen Art und Weise dann lernen zu lassen.
Das ist jetzt ja die inhaltliche Seite. Sie haben das ja auch bei den gesetzlich hinterlegten Ansprüchen sozusagen auch gesagt. Das ist die eine Seite der Finanzierung. Jetzt baut sich so ein das kleine Riesenhaus auch nicht irgendwie einfach so. Da muss eine Menge Fundraising betrieben werden. Frau Griesel, wie schätze ich das ein? Also so, vielleicht geben Sie uns einfach mal eine Dimension und eine Größenordnung, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon bekommen, was das halt auch bedeutet dann finanziell und was wir da in dieser Region oder für das kleine Riesenhaus halt auch stemmen müssen, vielleicht auch als Gemeinschaft, sage ich mal.
Also die Kosten belaufen sich auf 8,1 Millionen. Das ist ein Batzen Geld, aber es ist eben auch, wie gesagt, ein besonderer Bau. Wir legen da auf Nachhaltigkeit großen Wert. Ist eine gute Ausstattung, aber wie gesagt, das muss eben finanziert werden. Und da sind wir eben ganz glücklich, dass wir einen Spenderstamm haben, die uns, also wir sind vertrauensvoll, die fühlen sich bei uns sicher und wissen auch, wenn wir so ein großes Projekt anfangen, dann ist es nicht einfach, weil wir da Lust drauf haben oder weil uns das gerade so in den Sinn kommt, sondern das ist richtig durchdacht und das wird auch fertig. Und dementsprechend sind wir da sehr dankbar, dass das Land uns 2 Millionen als Förderbescheid gegeben hat und auch die Stadt Kassel und uns finanziell mit 500.000 Euro in 3 Haushaltsjahren unterstützt. Dann fehlt noch ein bisschen Geld, wenn man gut rechnen kann. Genau, der Rest ist aber, meistens ist es ja bei so Bauprojekten so, die spendenfinanziert sind oder zum Teil dann eben spendenfinanziert sind, dass man wartet, bis die Summe X zusammen ist und dann fängt man an.
Das war uns aber zu lange, ne?
Das hätte aber bei uns zu lange gedauert. Uns hat es jetzt schon ein bisschen zu lange gedauert, darf man auch sagen. Wir haben gedacht, wir könnten das schneller machen, aber auch wir lernen als neue Bauherren dazu, dass so ein Projekt einfach auch ein bisschen länger dauert, auch in der Beantragung und mit allem drum und dran. Was alles auch seine Berechtigung hat, muss man auch dazu sagen. Und wir sind da auch sehr dankbar, dass eigentlich alle Behörden sehr gut mit uns zusammengearbeitet haben und wir da auch sehr schnell und auch sehr zuversichtlich da in die Zukunft blicken können, dass das jetzt bald passiert. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Deckelbetrag von 4 Millionen, den wir eben über Kredite finanzieren, und auch die müssen abgearbeitet werden, sagen wir es mal so. Und da sind wir in den kommenden 10 Jahren weiterhin auf Spenden angewiesen und freuen uns natürlich, wenn die Leute und die Menschen weiterhin unsere Arbeit und damit auch die Arbeit im kleinen Riesenhaus eben unterstützen.
Okay, und die beste und günstigste, schnellste Möglichkeit, an die Informationen zu kommen, ist einmal die Webseite oder auf in den sozialen Medien sich schlau zu machen. Vielleicht rufen Sie einfach, das dürfen wir hier machen, weil es sich um eine soziale und am Gemeinwohl orientierte Einrichtung handelt. Da dürfen wir auch mal irgendwie sozusagen die Webseite reinrufen oder den Social-Media-Kanal, damit die Leute sich schnell informieren können.
Ja, super. Also www.kleine-riesen-nordhessen.de. Wir haben neuerdings ein Online-Spendenformular, da muss man einfach nur noch den Betrag eingeben, den man spenden möchte. Und vielleicht besinnt man sich so ein bisschen vor Weihnachten und hat das Gefühl, ich möchte vor Weihnachten gerne nochmal was Gutes tun. Da bietet sich das natürlich an. Instagram-Seite ist auch Kleine Riesen Nordhessen und auch Facebook Kleine Riesen Nordhessen. Also einfach mal reinschauen, was wir machen.
Genau, Herr Schacker hat es eben schon gesagt und ich möchte es nochmal betonen, da gibt es das kleine G in der großen GmbH, die Gemeinnützigkeit, die uns eben erlaubt, Spendengelder einzusammeln. Das heißt aber auch, dass wir eine Verantwortung für dieses Geld haben und mit den bisherigen Spendengeldern, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, daraus ist dann auch das Vertrauen erwachsen zu sehen, es gibt Menschen und es gibt Institutionen hier in der Region und das geht weit über Kassel und den Landkreis Kassel auch hinaus, also da, wo wir unsere Arbeit leisten, dass die uns vertrauen und die uns quasi schon auch Geld mit auf den Weg gegeben haben, sodass wir uns an der Stelle getraut haben zu sagen, dann wollen wir die Arbeit weiterentwickeln und dann nehmen wir mal dieses große Projekt des kleinen Riesenhauses überhaupt in Angriff. Und trotzdem, es bleibt bei dieser Gemeinnützigkeit, das heißt also, da gibt es andere Menschen, wie das Finanzamt zum Beispiel, die uns da ganz klar auf die Finger gucken und es geht nicht darum uns selber, wir müssen von dem Job leben, keine Frage, wir machen das jetzt mittlerweile alle hauptamtlich, bis auf Frau Professor Nattrath, die dritte von uns, die geschäftsführende Gesellschafterin, die ja in der anderen Rolle Direktorin der Kinderklinik hier ist, die macht das ehrenamtlich, aber der Rest von uns macht das zum Broterwerb und trotzdem wollen wir uns an diesem Projekt nicht bereichern, sondern haben eine große Sinnhaftigkeit in unserer Arbeit und das ist eben eine Motivation, dass wir das weiterentwickeln wollen. Wir sehen ja auf der einen Seite, wie wir von den Eltern gebraucht werden und wir sind dankbar über die Akzeptanz und die Hilfe, die wir leisten können.
Jetzt bewegen wir uns langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu. Das war jetzt das ging sehr, sehr schnell dafür, dass wir jetzt irgendwie eine Stunde Zeit haben in dieser Sendung und ich würde ganz gerne, ich meine, das kleine Riesenhaus ist ja schon eine Vision, die sich dann sozusagen auch baulich manifestieren wird, ne? Wenn wir das jetzt dann 2025, 2026, wenn es dann irgendwie eröffnet wird. Aber nochmal vielleicht so das Thema irgendwie, was sind Ihre Wünsche an die Zukunft? Auch darüber hinaus, ne? Mit dem Schwerpunkt, mit dem Arbeitsschwerpunkt, in dem Sie sich bewegen. Und wir hatten im Vorgespräch noch so ein Stichwort letzte Hilfe. Und da würde ich vielleicht jetzt ganz gerne nochmal zu kommen in der verbleibenden Zeit. Vielleicht können wir da nochmal so eine Klammer hinkriegen.
Also die große Version ist natürlich so eine modulare Versorgungskette, das hört sich jetzt sehr technisch an, aber für die Familien, die eben aus den Kinderkliniken mit dem aus dem Nichts entstandenen neuen Erkrankung entlassen werden, dann über das kleine Riesenhaus, über die Netzwerkpartner, über weitere soziale Strukturen eben eine integrierte Versorgungskette aufbauen zu können, an dem vielleicht für den einen oder anderen auch am Ende das Palliativteam steht und wir hoffen uns dann auch damit eine frühere Integration von SAPV-Arbeit. Für viele Eltern ist das ja eine schwierige Vorstellung, dass jetzt das Palliativteam kommt. Die das Palliativteam früh zugelassen haben, sagen, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte euch doch viel früher gerufen. Und da würde ich mir wünschen, visionär, dass wir die Hospiz- und Palliativarbeit einfach nochmal in eine größere Öffentlichkeit bringen, dass wir Menschen zeigen können, dass wir doch auch bei chronisch kranken, schwerkranken Menschen am Lebensende viel Gutes und auch viel Entlastung schaffen können. Und genau dazu zielt das Format Letzte Hilfe. Jeder von uns kennt ja Erste Hilfe. Allermeisten haben einen Führerschein und haben einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Die Letzte Hilfe lehnt sich da ganz stark daran an und ist quasi die Antwort auf eine Hilfe am Lebensende. Wenn Sie die bundesweite Bevölkerung mal fragen, wo möchten Sie denn gerne sterben, dann sagen irgendwie 3/4, na klar, zu Hause. Und wenn Sie sich angucken, wo in Deutschland gestorben wird, dann ist es leider genau umgekehrt, dann stirbt gerade 1/4 noch zu Hause. Und das hat viele Gründe. Kernfamilien funktionieren da nicht mehr in dem Maße, wie vielleicht an der Stelle Sterben früher zugelassen werden konnte. Und wir möchten ganz gerne über Letzte Hilfe da eine Renaissance erreichen, damit wir einfach mit Menschen wieder ins Gespräch kommen. Wie kann denn Sterben zu Hause gelingen? Und wie kann ich Laien befähigen, schwerkranken Menschen zur Seite zu stehen? Und dazu gibt es das bundesweite Format Letzte Hilfe, und wir als Kinderdienstleister, sage ich mal so an der Stelle, haben das runtergebrochen für den Kurs Letzte Hilfe Kids, und wir reden mit Kindern über schwere Erkrankungen, Sterben und den Tod und erleben da immer wieder ganz spannende Sachen, weil Kinder so offen sind und auch Grundschulkinder schon sich diesem Thema nähern. Das ist ja eine naive Vorstellung von uns Erwachsenen, dass die nicht die Bilder von Bergamo oder aus dem Ukraine-Krieg sehen. Also Tod spielt da eine Rolle, und wir greifen das auf und sensibilisieren für das Thema und möchten eben Menschen anleiten, sich diesem Thema zu nähern. Das ist die Idee von Letzte Hilfe.
Und wird es denn so sein, dass dann halt auch vielleicht ab und an im kleinen Riesenhaus da was stattfindet in diese Richtung? Also das heißt, das ist ja dann auch ein konkreter Ort, an dem man sich wenden kann. Also der ja über das, was Sie jetzt skizziert haben, was dort stattfindet, ja vielleicht auch noch andere Aspekte hat. Wird es so sein?
Also da geht es auch um Veranstaltungsformate. Deshalb auch ein großer Schulungsraum, der auch als Veranstaltungsstätte benutzt werden kann. Und da planen wir natürlich auch verschiedene Foren, Veranstaltungsreihen, die sich eben alle irgendwie um dieses Thema kranke Kinder kümmern. Und das müssen wir, glaube ich, noch erarbeiten. Da müssen wir noch gucken, wie wir das machen wollen.
Aber die Vision ist da.
Vision ist da. Und da können wir natürlich auch wieder über unsere Arbeit sprechen und das den Menschen eben auch näher bringen.
Mhm. Und ich habe das jetzt so ein Stück weit rausgehört, dass es Ihnen halt auch ein besonderes Anliegen ist, also sozusagen der Tabuisierung entgegenzuwirken und halt auch, dass wir uns als Gesellschaft, sage ich mal, und auch als Einzelne natürlich wieder was zumuten in diese Richtung, ne? Also weil die Tatsache, das habe ich jetzt eben gerade bei Ihnen rausgehört, Herr Völker, wenn wir jetzt nicht mit den Kindern darüber reden, dann ist das ja meistens ein Problem, was wir haben und nicht, was die Kinder haben. Ne? Also so, das sind ja so Erfahrungswerte, die halt auch geteilt werden. Vielleicht können Sie diesen Aspekt einfach nochmal so ein bisschen kurz bewegen.
Also als wir angefangen haben mit dem Format Letzte Hilfe, gab es natürlich, wir haben in der Grundschule damit angefangen, in der vierten Klasse, und da gab es schon auf Seiten von Eltern Ressentiments, wie kann man mit Kindern darüber reden, und wenn man Kindern die Möglichkeit bietet, dann stellt man relativ schnell fest, dass auch in der vierten Klasse 3/4 im persönlichen Umfeld ganz klar mit diesem Thema konfrontiert worden sind, weil Urgroßeltern, Großeltern verstorben sind, weil vielleicht auch einfach nur ein Haustier gestorben sind. Das heißt also, man muss sich nichts vormachen. Tod ist alltäglich und er gehört einfach dazu. Und natürlich ist es auch eine gute Strategie, das manchmal zu verdrängen und sich zu verstecken, weil es natürlich einem Angst macht. Aber das lernen wir ja auch, dass Ängste irgendwie in die Zukunft verlagerte irrationale Dinge sind, und ich finde es ganz spannend, mit Menschen ins Gespräch zu gehen, und wir haben ein tolles Beispiel von unseren Kollegen in Frankfurt, die haben einen Letzte-Hilfe-Kurs, ich glaube, in der 8. Klasse gemacht, wie wir das hier auch überall machen. Wir machen das jetzt mit dem Jahrgang 7 vom Friedrichsgymnasium im neuen Jahr, einmal den ganzen Jahrgang, wo wir mit den Schülern reden, und da in Frankfurt ist dann von einem dieser Schüler der Vater ganz plötzlich gestorben. Und 8 Wochen nach dem Tod des Vaters ruft die Mutter bei dem Letzte-Hilfe-Team an und sagte ihnen, das war so schrecklich, mein Mann ist ganz plötzlich verstorben und mein Sohn war der Einzige, der handlungsfähig war, weil ihr mit dem darüber geredet habt. Und das ist doch beeindruckend, oder?
Ja, also mit dieser Aussage verabschieden wir uns für heute Abend von unseren Hörerinnen und Hörern. Bei uns zu Gast die kleinen Riesen Nordhessen, vertreten durch Katharina Griesel und Thomas Völker. Und vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie uns haben teilhaben lassen an dieser Arbeit. Und wir drücken Ihnen natürlich die Daumen, dass das alles seinen Weg geht.
Ja, ganz herzlichen Dank, sagen wir, für unser wunderbares Gespräch.
Ja, vielen Dank.